Es geht bei Volt ganz viel darum zu schauen, was funktioniert in welchem Land, wie gut und wie können wir das verallgemeinern. Wir hören ständig, zum Beispiel, Finnland hat das beste Bildungssystem, da freuen wir uns immer alle und wissen das, also das weiß ich schon seit ich in der Volksschule bin, dass die Finnen bessere Schulen haben als wir und wir tun aber nicht einfach dasselbe. Wir müssen ja gar nicht immer das Rad neu erfinden. Es gibt wahnsinnig viel Wissen in anderen Ländern, das wir uns teilen könnten. Und das versucht Volt zum Beispiel in seinem Wahlprogramm dadurch, dass so viele Leute mitschreiben können, genau das zu tun. Wir Österreicher haben wahnsinnig tolle Umweltpolitik. Da könnten die Italiener einiges davon lernen. Es gibt sehr viel Wissen, das man austauschen kann und sich gegenseitig stärken.
Herzlich willkommen bei Wer jetzt? Einem Podcast von Demokratie 21. Mein Name ist Philipp Weretz. Wir widmen uns hier einer großen Frage. In welcher Demokratie wollen wir leben? Ein Gespräch mit all jenen, die sehr praktisch an der Stärkung und Entwicklung von Demokratie arbeiten. Das ist Teil 3 unseres Europaschwerpunkts. Wie können wir Europa von Grund auf neu denken? Mit Menschen aus Wirtschaft, Kultur, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Startups und vielen mehr. Heute mit Katharina Zangerl. Sie ist im Parteivorstand von Volt Österreich, die als erste paneuropäische Partei in den Wahlkampf zieht. Wie geht Parteigründung neben einem Vollzeitjob? Wofür steht Volt? Und wie geht sie mit der Kritik der Erasmus-Generation um? Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Folge. Ich sitze hier mit der Katharina Zangerl. Katharina, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Katharina, du bist Mitglied im Parteivorstand von Volt, einer paneuropäischen Partei. Warum braucht es eine gesamteuropäische Bewegung?
Also ich glaube, Volt, die gesamteuropäische Bewegung, braucht es deswegen, weil es die noch nicht gibt. Wir haben sehr viele nationale Parteien, die im EU-Parlament sitzen und sich dort zu Allianzen zusammenschließen und aber eigentlich dann wieder nach Hause fahren in ihre Mitgliedstaaten und andere Dinge machen. Das geht bei Volt nicht. Volt hat ein einheitliches Programm, und zwar in allen Ländern dasselbe, das auch von Mitgliedern in allen Ländern geschrieben worden ist. Mhm. Das heißt, da sind die Interessen schon mit berücksichtigt, die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Länder, und die sind dort schon im Programm festgeschrieben. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass es ein Kontinent, der sich gemeinsam politisch agiert, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum hat, einen gemeinsamen grenzenlosen Raum hat, auch eine gemeinsame politische Bewegung braucht. Und deswegen braucht es eine gesamteuropäische Bewegung und nicht einzelne Nationalstaatsparteien, die das eine in Brüssel tun und das andere zum Beispiel in Wien sagen oder in Stockholm.
Wie ist das Ganze entstanden?
Volt Europa ist entstanden vor, ich glaube, 2 Jahren jetzt, ziemlich genau. 2 Jahren, am 29. März, glaube ich, ist die Facebook-Gruppe gegründet worden. Es ist eine relativ süße Geschichte. Das war einmal ein Italiener, eine Französin und ein Deutscher, die zusammengesessen sind und gemerkt haben, also an dem Tag, als Brexit der Artikel 50 getriggert worden ist, wo die Briten dann offiziell den Austrittsantrag gestellt haben, haben die drei gemerkt, also die drei sind dann zusammengesessen und haben gesagt, dieses Europa ist nicht selbstverständlich, das wird uns kaputt gemacht und wir müssen da jetzt was tun. Und haben dann die Idee gehabt, eine Partei zu gründen. Zu sagen, also Aktivismus alleine oder Schimpfen alleine reicht nicht. Wir müssen uns hier politisch manifestieren. Und so ist das entstanden. Das war ja am 29. März 2017. Und Volt Österreich ist anders entstanden. Also Volt Österreich war dann quasi eine Zweigniederlassung hier in Österreich.
Warum bist du zu Volt gegangen? Warum bist du nicht zu einer bestehenden Partei?
Ich wollte gar nie zu einer Partei gehen. Ich wollte gar nie in die Politik gehen. Ich habe ganz viel geschimpft. Ich habe selber in Brüssel gearbeitet und bin dann wieder zurück nach Wien gekommen. Das war dann ziemlich nach der Nationalratswahl hier auch. Und habe immer wieder gesagt, das ist alles furchtbar, was passiert. Und das gibt's nicht, tut hier niemand was. Und das kann es doch nicht sein. Und eines Tages schreibt mir ein Freund auf Facebook, hey, da treffen sich welche in Wien, die machen sowas. Und jetzt hast du genug geschimpft, geh da jetzt hin und schau dir das an. Mhm. Und dann bin ich hingegangen und da war die Französin und der Italiener, die Ursprungsleute. Und mit denen habe ich geredet und habe mir gedacht, wow, die sind aber schlau. Und die haben eine Idee und dieses Projekt macht Sinn und diese Idee ist gut. Und die besuchen gerade Leute, die das in Wien aufziehen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich habe hier schon Tatendrang, aber ich habe absolute Aversion dagegen, mich politisch zu engagieren. Was mache ich jetzt?
Und dann, wie geht das zusammen?
Ja, schwierig. Also schwierig, weil gerade, also das Wort Partei oder also selbst sich politisch engagieren, das ist dann schon nochmal was anderes, als wie zu Hause mit Freunden zu schimpfen. Wie geht das zusammen? Ja, einfach indem ich mir gedacht habe, ich habe jetzt eine gewisse Verantwortung. Eine Verantwortung gegenüber mir selber, eine Verantwortung gegenüber meinen Mitmenschen und der Verantwortung, falls ich mal Kinder habe, sagen zu können, ich habe dem Ganzen nicht einfach zugeschaut, sondern ich habe ja auch was getan.
Du hast den Unterschied zwischen Schimpfen und selbst aktiv sein erwähnt. Was ist denn eine Erfahrung, die du gemacht hast oder etwas, das du gelernt hast in diesem Prozess?
Ich habe gelernt, dass Schimpfen viel einfacher ist, viel gemütlicher. Man sitzt nicht da und wird auf Podcast-Interviews eingeladen. Ich habe gelernt, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist, aber dass es unglaublich viel Energie gibt. Also jetzt, wenn ich Nachrichten schaue und irgendwas lese oder in einer Zeitung mir das ganze Brexit-Debakel derzeit anschaue, dann habe ich nicht mehr das Gefühl, ich bin ohnmächtig und bin dem Ganzen unterworfen, sondern ich habe das Gefühl, na wenigstens versuche ich hier etwas zu tun. Also ich habe aktiv zu werden, gibt einem auch ganz viel.
In dieser Europaserie geht es immer um drei große Fragen. Die erste, die ich dir stellen würde, ist, gerade mit deinem Hintergrund als Nicht-Politikerin, als Nicht-Aktivistin, was hat dich politisiert?
Sollen wir jetzt ganz früh anfangen in der Kindheit?
Dort, wo du dich wohlfühlst.
Also, ich habe Politikwissenschaften studiert in Wien und da mussten wir einen Text darüber schreiben, warum wir das studieren, warum uns das interessiert. Und da habe ich im Zuge dessen darüber nachgedacht und ich bin draufgekommen, ich glaube, ich wurde politisiert von meiner Oma. Mhm. Meine Oma ist aus Deutschland und die hat mir als kleines Kind, also die sind geflüchtet, meine Großeltern von Ostdeutschland nach Westdeutschland. 3 oder 4 Monate, also kurz bevor die Mauer gebaut worden ist. Die mussten noch nicht über die Mauer springen, sondern die konnten noch so flüchten. Und die hat mir damals aufgezeichnet auf einem Blatt Papier, dass Deutschland geteilt war und dass es da eine Mauer gab und dass man nicht von A nach B konnte und dass sie ihre Eltern 5 Jahre nicht sehen durfte und ihr Bruder nicht in die Schule durfte, weil sie eben in eine andere Stadt gezogen ist. Und da war ich klein, da war ich Volksschule, schätze ich mal. Komplett verstört darüber, dass es sowas gibt und dass Politik so einen Einfluss haben kann, weil Politik war für mich das, wo ich spielen gegangen bin, wenn es in den Nachrichten gekommen ist, was mich nicht interessiert hat. Und irgendwann habe ich, ja, und dort, ich glaube, durch diese Geschichte habe ich gemerkt, das ist was Wichtiges und das hat Einfluss auf die Personen und Einfluss auf das Leben und ganz konkreten Einfluss auf meine Familie gehabt. Dann hat mich das immer interessiert, wie kann es so weit kommen, dass sich irgendwelche Menschen in irgendwelchen Parlamenten überlegen, man darf jetzt seine Eltern nicht mehr sehen oder man darf nicht heiraten, wen man möchte oder man darf nicht so leben, wie man möchte. Wie passieren solche Dinge? Dann habe ich mich begonnen für Journalismus zu interessieren und dann habe ich gehört vom Armin Wolf selbst, der bei uns damals in der Schule war, und erzählt hat, er hat Politikwissenschaften studiert, weil das ein guter Zugang ist zum Journalismus. Und dann habe ich auch Politikwissenschaften studiert. Und in diesem Studium nicht politisiert zu werden, ist ziemlich schwierig. Also wer in Politikwissenschaft nicht politisiert wird, hat nicht gut aufgepasst, glaube ich.
Zwischen deinem Studium der Politikwissenschaften und dem Engagement bei Volt, was ist da passiert?
Also ich habe in Belgien dann studiert, habe dort abgeschlossen und bin dann gleich in Brüssel geblieben, habe bei einer Consultancy gearbeitet, die für die EU-Kommission Gesetze evaluiert hat. Also wir haben uns angeschaut, die EU-Kommission macht, wenn die Policies hat, muss sie teilweise dem Rat, teilweise dem Parlament, meistens beiden, Berichte darüber ablegen, wie gut diese Gesetze funktioniert haben, was die Auswirkungen davon waren. Und weil es keinen Sinn macht, dass eine Institution, die Gesetze selbst macht, sich dann auch selbst ein Zeugnis drüber schreibt, wird es an externe Akteure ausgelagert, diese Evaluierung. Und ich habe bei so einem Akteur gearbeitet. Es hat mir sehr gut gezeigt, die Arbeit dort, dass Politik nicht schwarz und weiß ist und dass es nichts Gutes ohne was Schlechtes gibt in der Politik und speziell im Außenhandel. Und dann durfte ich dabei sein bei, wie wir das präsentiert haben, an die Kommission. Und die uns dann gebeten haben, so Sachen wie, vielleicht können wir das ein bisschen besser formulieren. Und also ich fand einerseits ein unglaublich hoch etabliertes, tolles politisches System, dass das überhaupt evaluiert wird, dass es dafür ganz konkrete Standardisierungen gibt. Und andererseits kommt da einfach Politik hinein. Das ist passiert dazwischen. Und dann bin ich zurückgegangen nach Österreich und habe dort in der Zivilgesellschaft gearbeitet, weil ich mir dachte, da kann man mehr bewirken als reiner, weil vorher war ich halt eben reiner Dienstleister für eine Institution und in der Zivilgesellschaft ist man doch ein wenig freier. Und es war eine unglaublich tolle Zeit. Aber man ist nicht freier, man ist sehr abhängig, ganz besonders dann, wenn die zivilgesellschaftliche Organisation, bei der du arbeitest, vom Staat abhängig ist. Und wenn sich dann eine Regierung ändert, dann ändern sich auch die Bedingungen, unter denen diese Organisation arbeiten muss.
Wie läuft es bei Volt? Bist du dort Vollzeit im Vorstand? Wie finanziert sich das Ding? Seid ihr selbst bezahlt? Wie sieht deine tägliche Praxis aus, wenn du an Volt denkst?
Schön wäre es, wenn ich da Vollzeit im Vorstand wäre. Ich arbeite jetzt bei einer anderen Organisation und mache Volt in meiner Freizeit. Wir alle machen Volt in unserer Freizeit.
Vollkommene Freizeitgestaltung.
Vollkommene Freizeitgestaltung. Manchmal mehr, manchmal weniger. In letzter Zeit sehr intensiv. Also ich glaube, ich bin 4 oder 5 Tage die Woche, nicht Tage, sondern Abende mit Volt beschäftigt. Und meistens samstags schauen wir, dass wir Trainings machen oder Workshops. Es ist ein komplettes Freiwilligenprojekt. Also speziell hier in Wien. Falls jemand zuhört, ist jetzt großartig. Und danke für die viele Freiwilligenarbeit, weil da gehen wahnsinnig viele Stunden rein. Also meine Arbeit bei Volt funktioniert so. Ich kriege einen Anruf, wir brauchen Flyer. Und dann rufe ich noch 5 andere Leute an, bei denen ich weiß, die können super designen, die können gut texten. Und dann sitzt man sich zusammen, macht einen Termin und dann sitzen wir am Abend bis 10 da und schreiben diese Flyer. Mhm. Und dann schickt man das aus und dann darf jeder mitreden, weil es ist uns wichtig, dass wir hier nicht immer im stillen Kämmerlein die Dinge beschließen. Und dann werden die Dinge gemacht. Was machen wir noch? Wir organisieren Events. Ich darf mit wahnsinnig vielen neuen Leuten reden, mit denen ich sonst nie in Kontakt kommen würde. Ich bin auf der Straße gestanden und habe Flyer verteilt. Hätte ich mir nie träumen lassen heute vor einem Jahr, dass ich sowas mal mache. Ja, also ganz, ganz bunt. Die Arbeit ist sehr bunt und sehr vielfältig und immer spontan. Also ich kann weiter als 2 Wochen können wir eigentlich meistens nicht planen. Und das macht Riesenspaß und ist manchmal aufwendig.
Wie sieht die inhaltliche Seite dieser Arbeit aus? Kommen diese Ideen vom europäischen Vorstand oder können Sie auch als Volt Österreich sagen, wir haben diese Idee, die hätten wir gerne auf europäischer Ebene?
Jeder darf oder jeder kann und soll auch bei Volt inhaltlich mitarbeiten. Jeder, der dabei ist, kann sich aussuchen, in welchen Teams man mitarbeiten möchte. Und da gibt es eben das Policy Team, wo ganz viele engagierte Leute dabei sind, die zum Beispiel Agrarwissenschaften studiert haben und sagen, ich habe hier in diesem Bereich Expertise und ich möchte an der Reform der Agrarpolitik mitschreiben.
Ja.
Wir haben das bislang so, es gibt ein 150, 160 Seiten langes Policy-Programm, das eben gemeinsam von allen, die in diesem Policy-Team drinnen sind, geschrieben worden ist. Da wurde wild diskutiert. Also das ist nicht ein reiner Spaßverein, sondern wurde wirklich wild diskutiert. Was schreiben wir hier rein? Welche Zahlen sind da gut? Wie hoch soll die Quote hier sein? Wie hoch oder wie niedrig der Satz hier? Und das muss immer recht gut begründet werden. Also ich kann hier nicht einfach irgendeine Idee einbringen, sondern ich muss die argumentieren, weil die steht nämlich unter Beobachtung von allen anderen Teammitgliedern. Mhm. Und wir machen es jetzt so, wir haben dieses große Policy-Mapping, Mapping of Policy heißt, und das kann in den einzelnen Ländern adaptiert werden. Also das sind die Grundpfeiler, auf die sich alle Volt-Mitglieder dann geeinigt haben. Wie das jetzt konkret im österreichischen Fall ausschaut, das macht natürlich das nationale österreichische Team. Und da kann jeder dabei sein, der dabei sein möchte.
Wie organisiert man so eine europäische Diskussion? Weil ich kann mir vorstellen, dass dann der Schwede mit der Spanierin, mit dem Franzosen, mit der Österreicherin diskutiert. Wie sieht so eine Diskussion in der Praxis aus?
Also es funktioniert digital. Wir machen das über eine Plattform. Bestimmte Themen werden immer wieder also in Gesprächen diskutiert, aber natürlich übers Internet, weil man kann sich nicht so oft treffen. Wir haben uns bis jetzt, glaube ich, dreimal, einmal in Paris, einmal in Amsterdam und erst letzte Woche in Rom, alle gemeinsam getroffen. Aber auch da alle gemeinsam funktioniert natürlich nicht, weil alle gemeinsam sind über 20.000 Leute. Das ist ein bisschen viel. Deswegen, da kommen die, die können. Also es funktioniert die Diskussion entweder in Gesprächen oder in der Kommentarfunktion, ganz simpel Kommentarfunktion. Mhm. In den einzelnen Dokumenten. Die Colombe, die Französin, die eben auch Ursprungsgründerin war, ist hier Head of Policy Team vom Europäischen und macht es großartig und macht es sehr clever auch. Und schaut, dass wirklich die Leute gehört werden.
Volt hat aus meiner Perspektive ein sehr junges, ein sehr dynamisches Image. Kann es nicht auch gegen euch verwendet werden? Nämlich, man weiß nicht, wofür ihr steht. Und ihr seid eine junge Generation und die bestimmt bei euch, aber die ältere Generation ist nicht dabei?
Ja, wir haben ein junges und dynamisches Image und daran, glaube ich, ist gar nichts Schlechtes dabei. Wir haben keine Altersbegrenzung, wir haben Leute, ich glaube, das älteste Mitglied von Volt ist 92, was aber natürlich nicht dem Durchschnittsalter entspricht. Ja, die meisten Leute, die sich bei Volt engagieren, sind Menschen, die in ihren 20ern und 30ern sind.
Die Erasmus-Generation?
Die Erasmus-Generation, ja. Was ich überhaupt nicht so kritikwürdig, also ich habe das schon mal gehört, so quasi, ihr seid ja nur die Jungen. Mhm. Naja, Gott sei Dank gibt es die Jungen, die sich jetzt endlich politisch engagieren, weil wir haben alte Parteien und wir haben diese konservativen Ideen, die sind sehr gut vertreten und die sind auch relativ weit verbreitet. Eine junge Generation, die aufsteht und sagt, es gibt hier ein Europa, das wir retten wollen und das wir modernisieren wollen, ist auch altersunabhängig eine gute Idee. Und das junge Image kommt, also glaube ich, hat gar nicht unbedingt mit dem Alter der Leute zu tun, die dabei sind, sondern vielmehr damit, dass wir mit modernen Mitteln arbeiten, dass wir eben unser Parteiprogramm virtuell schreiben in Diskussionen, dass das Ganze fluide ist, dass wir uns virtuell treffen und unsere Kommunikation auch größtenteils in unserer Zweitsprache machen. Die wenigsten von uns sind erstsprachig Englisch, aber trotzdem wird das meiste bei uns in Englisch diskutiert. Außerdem finde ich ganz dringend, dass die Erasmus-Generation eine Stimme verdient hat. Die Europäische Union hat genau das hervorgebracht bislang, nämlich viele junge Leute, die gut gebildet sind, die weit gereist sind, die mehr als nur eine Sprache sprechen und die werden überhaupt nicht vertreten. Wenn ich mir die Wählerstimmen anschaue, wer für und wer gegen Brexit gestimmt hat, das waren nicht die Jungen, das waren nicht die Leute, die die Europäische Union erlebt haben in ihren Vorteilen, sondern das sind die Leute, die ja das Ganze so nicht sehen. Und deswegen glaube ich ja, also die Kritik, wir sind die Erasmus-Generationspartei von mir aus. Wir haben gute Ideen, wir haben viel gelernt, wir sind im Austausch miteinander und das ist, also ist, glaube ich, ein Qualitätsmerkmal zu sagen, ich war schon mal in Italien, ich habe dort studiert und ich verstehe, was das Problem in Italien ist, im Gegensatz zu den Problemen, die Rumänien hat und ich hätte die gerne gemeinsam gelöst.
Diese Erfahrungen, die muss man sicher leisten können. Ja. Weil Erasmus kostet Geld, damit seid ihr ab einer gewissen Schicht erst erreichbar.
Also ich kann es wahnsinnig schätzen, dass ich mir das leisten konnte. Und mit leisten meine ich nicht unbedingt finanziell, weil ich wurde dabei von der Europäischen Union unterstützt. Erasmus ist ja ein Stipendium, das man bekommt. Es ist ganz wichtig, dass mehr Leute die Möglichkeit bekommen, Europa so zu erleben und sagen zu können, ich habe schon mal in Italien gelebt oder ich habe schon mal in Schweden die Schule besucht, wo sie wahnsinnig tolles Bildungssystem haben. Du lernst dein eigenes Land ganz anders kennen und ganz anders schätzen, wenn du schon mal woanders warst. Mhm. Ich war noch nie, glaube ich, so patriotisch, als wie ich im Ausland war, weil ich auf einmal Österreich von einem ganz anderen Blickwinkel gesehen habe. Wenn du merkst, Wahnsinn, das klappt aber bei uns viel besser oder das ist bei uns aber nicht so toll. Also du kannst, ich glaube, du bist eine bessere Staatsbürgerin in dem Moment, wo du dein Land auch mit Abstand betrachten kannst.
Mit dem Ganzen, was du jetzt gesagt hast, würde ich gerne zur zweiten Frage gehen. Und zwar, wenn du Europa neu denken kannst, und ich rede wirklich von Grund auf, wie würdest du den Laden organisieren?
Für ein neues Europa wünsche ich mir, dass es ein Europa ist, das so unterschiedlich und divers ist, wie es bereits ist. Das ist nicht unbedingt neu, aber das ist eine absolute Besonderheit an unserem Kontinent, dass wir so viele verschiedene Kulturen haben, die in einem Selbstbewusstsein sich so präsentieren. Ich wünsche mir ein Europa, das diese Diversität lebt und schätzt, nicht abwertend dem gegenüber ist. Das haben wir sehr viel, ja. Der faule Grieche, der humorlose Deutsche. Wir haben diese Diversität, die wir jetzt haben, die schätzen wir oft nicht. In meinem Wunsch Europa ist das allerdings geschätzt. Ein Europa, das ich mitgestalten kann, ist ein Europa, in dem Europa mal als Vorbild für viele andere Länder auftreten kann auch. Ein Europa, das, so wie es den Humanismus und die Aufklärung vorangebracht hat, auch jetzt die Globalisierung gesund steuern kann, und zwar nachhaltig und zukunftsorientiert und sozial vor allem. Wir haben ein Europa jetzt, das gebaut worden ist aufgrund von, okay, es ist ein Friedensprojekt, man hat Kohle und Stahl gemeinsam organisiert und daraufhin ist das gewachsen. Was man aber nicht gemacht hat, ist zu sagen, wir sind eigentlich eine Familie von verschiedenen Nationalstaaten, die einen sehr relativ kleinen Platz auf der Erde sich teilen, und wie machen wir das am besten? Und ich glaube, dass wir hier sehr viel Potenzial haben. Wir sind einer der hochentwickelsten Kontinente, was Wirtschaft angeht, was geografische Lage angeht, Klimabegünstigung und so weiter. Wir könnten hier wirklich Innovationen vorantreiben, wie wir es bereits vielfach getan haben in der Geschichte. Und die Demokratie kommt aus Europa. Was kann denn noch alles von uns kommen? Das ist großartig und ich finde, wir sollten das fördern. Und ein Europa, das zusammenarbeitet, anstatt gegeneinander arbeitet, kann hier ganz viel vorantreiben, glaube ich.
Im Volt-Wahlprogramm ist auch die Rede von einem direkt gewählten EU-Präsidenten. Das finde ich eine sehr spannende Idee. Wie wird das funktionieren?
Da geht es jetzt gar nicht unbedingt darum, dass man sagt, wir brauchen hier einen Menschen, am liebsten hätte ich ja eine Frau, aber einen Menschen, der jetzt hier ganz Europa präsentiert, sondern einen Menschen, den die Leute eine Verbindung haben. Wir haben ein ganz großes Bürokratieproblem in der EU. Für die Leute ist das ein Glasbau und ein bürokratisches Monstrum. Und ich glaube, eine Person, die wirklich jeder kennt und bei der die Leute auch direkt mitgewählt haben, eine Person, wo ich sage, dieser Person habe ich meine Stimme gegeben, diese Person habe ich reden gehört, diese Person weiß ich, für was die steht, gibt eine viel bessere Identifikationsmöglichkeit als eben indirekt aufgestellte Bürokraten. Wir Österreicher sind ja da wahnsinnig gut im direkten Präsidentenwählen, übrigens ein ganz tolles Feature des österreichischen politischen Systems. Und ich glaube, das wäre etwas, was wir sehr wohl auf europäischer Ebene exportieren könnten oder sogar sollten.
Interessanter Zugang, ja.
Wie meinst du?
Dass wir die europäische Präsidentenwahl aus Österreich heraus exportieren.
Ja. Es geht bei Volt ganz viel darum zu schauen, was funktioniert in welchem Land, wie gut. Und wie können wir das verallgemeinern? Wir hören ständig, zum Beispiel, Finnland hat das beste Bildungssystem, da freuen wir uns immer alle und wissen das, also das weiß ich schon seit ich in der Volksschule bin, dass die Finnen bessere Schulen haben als wir. Und wir tun aber nicht einfach dasselbe. Wir müssen ja gar nicht immer das Rad neu erfinden. Es gibt wahnsinnig viel Wissen in anderen Ländern, das wir uns teilen könnten. Und das versucht Volt zum Beispiel in seinem Wahlprogramm, dadurch, dass so viele Leute mitschreiben können, genau das zu tun. Wir Österreicher haben wahnsinnig tolle Umweltpolitik. Da könnten die Italiener einiges davon lernen. Es gibt sehr viel Wissen, das man austauschen kann und sich gegenseitig stärken. Die Rumänen sind großartig, was Digitalisierung angeht. Die haben das beste Internet. Da sind wir Jahre hinterher, die Deutschen Jahre hinterher. Muss doch nicht sein.
War mir jetzt gar nicht bewusst, dass die Rumänen das schnellste Internet haben?
Die Rumänen haben das schnellste Internet, weil, ich kenne da nur Gerüchte, die waren so spät dran, mit dem Internet zu bekommen, dass die, als sie das dann weit weitestgehend installiert haben, haben die schon das Neueste vom Neuesten gekriegt. Die haben gleich mit Glasfaser angefangen und wir haben halt, also ich kann mich noch erinnern, ich musste noch vom Telefon auflegen, wenn jemand in meinem Haushalt ins Internet wollte.
Genau,
ja, bei den Rumänen ging das dann, die waren dann gleich im neuesten Stand.
Alles schlecht, von 0 auf 100.
Ja. Deswegen haben die einen unglaublich tollen IT-Sektor in Rumänien.
Damit würde ich gerne zur letzten Frage kommen. Vielleicht hast du ja schon vorab beantwortet. Aber stell dir vor, du bist Kommissionspräsidentin und hast den Europäischen Rat und das Europäische Parlament hinter dir und du kannst dir ein Gesetz wünschen, das auf EU, europäischer Ebene, wo auch immer umgesetzt wird.
Also wenn ich jetzt wirklich Kommissionspräsidentin wäre, alle würden mitmachen und jeder wird einfach das tun, ne?
Es ist ja rein hypothetisch.
Also wenn es rein hypothetisch ist, das klingt so super unsexy, aber ich glaube, ich würde echt schauen, dass wir eine tolle, nachhaltige, schnelle und vor allem für alle zugängliche Mobilitätspolitik schaffen, indem es einfach ist, von Schweden nach Italien runterzukommen, Waren zu transportieren und auch, dass die Leute leichter von A nach B kommen und zwar so günstig und so umweltfreundlich wie irgendwie möglich. Aber das weiß ich, dass das Infrastrukturpolitik ist unglaublich unsexy.
Aber es muss ja trotzdem wichtig genug sein, dass du das jetzt als Antwort gewählt hast.
Ja, weil das ein Thema ist, in dem man wirklich nur europäisch arbeiten kann. Es bringt nämlich nichts, wenn ich vom Brenner bis an die Grenze zu München ein tolles, billiges Bahnnetz baue, aber in Italien nicht weiter und in Deutschland nicht weiter. Also ich glaube, dass ein ganz großes, fettes Infrastrukturprojekt wichtig ist für Europa. Es kann nicht sein, dass ich 19 Stunden brauche, bis ich in Bulgarien unten bin. Gerade dann nicht, wenn wir einerseits schauen, dass so viele Leute wie möglich diesen freien Personenverkehr nutzen. Also freier Personenverkehr im Sinne von, es wird mir einfach gemacht, als Österreicherin nach Spanien hinunter arbeiten zu gehen, aber es wird mir überhaupt nicht einfach gemacht, dorthin zu kommen. Und es ist unglaublich umweltschädlich, wenn ich das machen will. Wenn der Rat, die Kommission, alle dafür wären, dann wäre das ein richtig cooles Projekt. Und es würde Arbeitsplätze schaffen.
Ja, wortwörtlich bringt es die Leute zusammen.
Und es bringt Leute zusammen.
Katharina, vielen Dank fürs Interview. Bis zum 12. April sammelt Volt noch Unterstützungserklärungen in Österreich. Mehr Informationen finden Sie auf voltösterreich.org. Links in den Shownotes. Verpassen Sie auch nicht unseren Newsletter Was Jetzt? Dort servieren wir zweimal im Monat ein Best of Demokratie mit Artikeln, Veranstaltungen und Buchtipps rund um das Thema. Fällt Ihnen jemand ein, der ein großer Europa-Fan oder Europaskeptiker ist? Dann erzählen Sie ihm oder ihr doch von dieser Serie. Bis zum nächsten Mal.